Ein nebliger Oktobertag im Jahre 1380. Über den St. Gotthard-Pass schiebt sich ein ungewöhnlicher Tross. Ein großes Fuhrwerk mit Maultieren und Reisewagen. Wo die Straße besonders steil ist, geht es nur im Schritttempo voran. An einem der Wagen prangt ein großes Wappen, das eine gewundene Schlange mit einem Kind im Maul zeigt. Darüber schwebt eine Krone. Es ist das Wappen der Mailänder Visconti, einer der reichsten italienischen Familien dieser Zeit. Im Inneren des Wagens, gehüllt in pelzbesetzte Gewänder, sitzt ein junges Mädchen, gerade 17 Jahre alt, mit langen, blonden Haaren, die kunstvoll hochgeflochten sind. Antonia Visconti. Sie hat einen Vater, der mit seinen Töchtern Politik betreibt, um das Ansehen seines Hauses zu mehren. Einige ihrer Schwestern hatte er schon nach Österreich, Bayern und nach Zypern verheiratet. Und auch Antonias Weg führt in die Fremde, von Mailand nach Württemberg. Da sie aus einer der reichsten Familien Italiens stammt, ist sie auf dem europäischen Heiratsmarkt eine sehr begehrte Frau. Ihre Mitgift ist der größte Brautschatz, den das Haus Württemberg jemals bekam.
Antonia Visconti, ein Schatz im Hause Württemberg. Eine Sendung von Susanne Kaufmann.
Wenn wir die Zusammenhänge anschauen, lebt sie aus der Spannung ihrer ersten und ihrer zweiten Lebenshälfte. Die erste am Mailänder Hof, von der wir kaum was wissen, weil sie eines von vielen Kindern war, das in großem Wohlstand und guter Behütung mit besten Unterrichtsmöglichkeiten, größter Bildung aufwuchs. Gleichzeitig in einem Status einer ständigen Gewaltbereitschaft ihrer Familienoberhäupter, ihrer selbstzerfleischenden Familie, wo die verschiedenen Stränge sich gegenseitig bekämpften und ständig auf Herrschafts- und Machterhalt bedacht waren. Je nachdem, wie viel sie davon mitbekam, hat sie damit bestimmt auch die Härte des Lebens kennengelernt. Und einer zweiten Lebenshälfte mit einem ihr sicher unbekannten Mann in diesem ihr fremden württembergischen Umfeld, wo sie zumindest ein paar Begleiter dabei hatte, am Anfang sicherlich ihren Schreiber mit dabei hatte. Man kann vielleicht auch von einigen Damen ausgehen, die ihr zur Seite standen. Die Sprache war schwer, nicht? Man musste sich mit diesem etwas schwerfälligen deutschen Ton sicherlich anfreunden. Sie hat die Chronisten, die damaligen Beschreiber des württembergischen Hofes, durch ihre Pracht so beeindruckt, dass ihr viel zugeschrieben wurde vom Gatten über die Musik, über die Literatur, von dem wir heute nur noch einen Teil ahnen und noch weniger belegen können.
Antonia Visconti starb vor 600 Jahren in Stuttgart, am 26. März 1405. Peter Rückert, Historiker am Hauptstaatsarchiv Stuttgart, hat für eine große Ausstellung alle Dokumente über ihr Leben zusammengestellt. Dabei war er vor allem auf die Archivalien angewiesen, die im Archiv des Hauses Württemberg überliefert worden sind. Denn die Schriftstücke aus dem Mailänder Visconti-Archiv wurden im 15. Jahrhundert komplett vernichtet. Deshalb wissen wir auch nicht, wann genau Antonia geboren wurde. Rückert kam zu dem Schluss, dass ihr Geburtsjahr um 1363 gewesen sein dürfte. Somit war sie bei ihrer Hochzeit wahrscheinlich 17 Jahre, etwa gleich alt wie ihr Ehemann. Vorher hatte ihr Vater sie übrigens schon dem König von Sizilien versprochen, doch der war vor dem geplanten Hochzeitstermin gestorben. Glück für Antonia, denn dieser Friedrich von Sizilien sollte in den Geschichtsbüchern den Beinamen der Einfältige bekommen. Da klingt die spätere Bezeichnung des jungen Württembergers, den sie an seiner Stadt heiraten sollte, doch erheblich schmeichelhafter. Graf Eberhard III., genannt der Milde. Die Hochzeit mit ihm hatte vermutlich Antonias zukünftige Schwiegermutter eingefädelt. Sie hatte gute Kontakte nach Italien, weil sie selbst in erster Ehe mit einem Italiener verheiratet gewesen war. Dem Bruder von Antonias Mutter, Regina della Scala.
Und das, was wir jetzt vor uns finden, das ist eine, so steht es hinten drauf, Responsio Domine Regine della Scala, also eine Antwort der Frau, der Herrscherin Regina della Scala, aus Mailand gegeben, dem württembergischen Legaten Peter von Thorberg, und zwar für Eberhard den Milden, genannt Graf von Württemberg, zum Matrimonium, zur Hochzeit seiner Tochter, und jetzt steht hier Magdalena. Und klein drüber verbessert ihn Antonia. Deutet darauf hin, dass es zunächst mal gar nicht klar war, welche der Töchter der Württembergerin kriegen sollte, ob die Magdalena, die Schwester, oder eben die dann schlussendlich doch nach Württemberg geraten, Antonia. Und dieses wird bestätigt, wenn Sie den Brief lesen. In dem steht relativ kurz und knapp auf einer Seite, auf Lateinisch, ich übersetze es gleich, wir sind damit einverstanden, dass die Hochzeit mit dem berühmten Grafen von Württemberg und unserer Tochter, sie schreibt es deutlich, Antonia, geführt wird. Wir geben der Antonia für diese Hochzeit 70.000 Gulden mit. Unwahrscheinlich. Dazu kommen noch, das schreibt sie hier, Cobuchatis, Trapis, et Ocalibus, die Kleider, die Stoffe und die Kleinode, die Geschmeide und der Schmuck.
Am württembergischen Hof lebten damals drei Generationen unter einem Dach. Zunächst der alte Eberhard II., der wegen seines zänkischen Wesens der Greiner genannt wurde. Er regierte fast ein halbes Jahrhundert und verhalf Württemberg im 14. Jahrhundert zu Ansehen und Macht. Ferner lebte im Stuttgarter Schloss der Sohn des Greiners, Ulrich, der damals schon längst erwachsen war, aber im Schatten seines Vaters stand. Und dann war da noch der junge Graf Eberhard, der zukünftige Mann von Antonia Visconti. In Mailand regierte seit dem 13. Jahrhundert die mächtige Familie der Visconti. Mit ihrer Herrschaft begann eine kulturelle Blütezeit. Viele Künstler und Literaten waren in ihrem Auftrag tätig. Für den Vater von Antonia, Barnabo Visconti, war der württembergische Hof attraktiv. Er selbst war eine Art Aufsteiger und nutzte seine Familie, um Kontakte zu den wichtigsten Adelshäusern nördlich der Alpen zu knüpfen. Wenn seine Töchter in altadelige Familien wie die Wittelsbacher, die Hohenzollern oder die Württemberger einheirateten, mehrte das sein Ansehen beträchtlich. In einem Brief nach Württemberg zeigt er die Verlobung seiner Tochter Antonia an. Alles andere als ein persönlicher Brief.
Das ist ganz formell. Wichtig ist, dass die Leute richtig angesprochen werden. Es gibt ein Urkundenformular, das auch in der damaligen Zeit noch einschlägig war. Das heißt, der Aussteller nennt sich und spricht dann die Adressaten an. Und hier spricht er sie an: Illustres Principes et Magnifici Fratres et Filii Carissimi. Berühmt hochbedeutende Fürsten und hochberühmte Brüder und Söhne, allerliebst. Wir zeigen euch an, geht es weiter. Und dann zeigt er an, dass er diese Verlobung der Antonia mit dem Sohn der Württemberger anerkennt, benennt dann die Leute, die mit dabei waren, sodass es Zeugen gibt, die das zeigen können, und schreibt dann unten drunter, dies alles haben wir angezeigt, Barnabos, Vizicomes, Mediolani etc., Imperialis, Vicarius, Generalis. Ich, Barnabo, der Vizicomes von Mailand und kaiserlicher Vikar.
Archivalien wie diese zählen zu den wichtigsten Quellen, die es zum Leben von Antonia Visconti gibt. Peter Rückert vom Hauptstaatsarchiv Stuttgart hat als erster Historiker untersucht, welche Aussagen über sie tatsächlich belegbar sind.
Wir haben hier Papierzeugnisse, Schriftstücke, die wir heute leichtfertig als Brief bezeichnen würden. Wir haben kleine Heftchen in einem Schmalfolioformat, die als Inventare dienten, typische Formate für Inventare. Wir haben Pergamenturkunden in unterschiedlichen Formen und Größen mit kleinen Ausschnitten und Siegeln dran, einer größeren Urkunde, die wir dort hinten sehen, mit vielen Siegeln dran. Wir haben sogenannte Libelli. Libelli sind kleine Bücher, auch komplett aus Pergament, kostbarst gefertigt mit Blattgold unterlegt. Wir haben noch weitere Buchformate. Das, was alles verbindet, ist die Schriftlichkeit.
Im Hauptstaatsarchiv Stuttgart sind gerade mal 6 zeitgenössische Dokumente zu ihrem Leben überliefert. Die ersten 2 sind Briefe aus Mailand. Das bereits erwähnte Schreiben ihrer Mutter, in dem sie einwilligt, dass eine ihrer Töchter mit dem jungen Grafen von Württemberg verheiratet wird, und dann die Anzeige der Verlobung durch ihren Vater. Die zentrale Quelle aber ist das Aussteuerverzeichnis der Antonia Visconti, in dem ihre komplette Mitgift aufgeführt ist, von den Kleidern über den Schmuck und die Bücher bis hin zum Geschirr. Als weitere Quelle dient ein Stuttgarter Lagerbuch der Zeit, eine Art Besitzverzeichnis, in dem Güter und Eigentümer festgehalten sind. Des Weiteren gibt es 2 Archivalien, die sich auf ihr Wirken in Bietigheim beziehen. Eine davon ist nur als Abschrift aus dem 16. Jahrhundert erhalten. Und dann existieren noch 2 Urkunden, Eine, in der Antonia eine Stiftung für ihr Seelenheil im Kloster Maulbronn errichtet, eine andere, die belegt, dass sie auch in der Stuttgarter Stiftskirche, das war die Hauskirche der Württemberger, eine Messe stiftete. Natürlich taucht ihr Name in Stammbäumen der Württemberger auf. Natürlich wird sie von Historikern erwähnt. Doch die machten aus Antonia Visconti vor allem einen Mythos.
Die Lombardin Antonia, eine ungewöhnlich schöne und reiche Frau.
Dies soll für wahr gewesen sein, von Tugend voll ein schöner Schrein. Ihres Namens Volk das Fräulein Frumm, damit sie in den Himmel kumm.
Antonias Aussteuerverzeichnis, ein in Pergament gebundenes Buch mit knapp 80 Seiten, von denen etliche leer geblieben sind. Der Einband wird kunstvoll von rotbraun gefärbten Lederriemen festgehalten.
Entstanden ist es bildlich gesprochen so, dass Antonia gemeinsam mit ihrem Schreiber durch ihre Gemächer schritt, in Mailand, im Palast ihres Vaters, ihre Schränke, Kisten öffnete und dann Stück für Stück inventarisiert und beschrieben wurde. Es ist ganz spannend, dass dieses Verzeichnis erstmal auch einen eigenen Namen trägt, auf dem Titel beschriftet ist, mit der Bezeichnung Liber Iocalium, das Buch der Kostbarkeiten. Würde ich am liebsten übersetzen, das passt sehr gut da rein. Und diese Kostbarkeiten meint die Aussteuer der Antonia, ein Teil der Mitgift. Mitgift ist alles, dieses Geld. Die Aussteuer ist das, was sie im eigenen Leib trägt, was sie in ihren eigenen Kisten, Schmuckkästchen, Schuhtruhen und so weiter in Mailand angegeben hat, dass sie es mitnehmen will. Dann steht hier in der Einleitung, wer dieses wann erstellt hat und wer der Hintergrund der Familie ist, nämlich die Regina della Scala, die auch hier wieder mitmacht, und der Banabo Visconti. Und dass das eben in Mailand geschrieben wurde und von einer hohen Schriftkultur zeugt, zeigen schon die nächsten Seiten, wo wir nämlich ein alphabetisch orientiertes Inhaltsverzeichnis haben, über 4 Seiten, A, B, C und so weiter geht's durch, wo dann alles organisiert ist. Das fängt also an mit Anulli, das sind Ringe, seitenweise Ringe, Goldringe, teilweise mit einem A gekennzeichnet für Antonia, mit Smaragden, Saphiren, Damast und so weiter, was wir dann wiederfinden, teilweise in dem Verzeichnis ihres Mannes, als der verstorben war. Wir haben unendlich viele Stoffe und Kleider, also ganz unterschiedlichste Stoffarten, die hier ganz dezidiert und differenziert einzeln aufgeführt werden. Dann wurde dieses Buch nochmal vorgenommen. Man hat sich durchaus auch Luft und Platz gelassen. Sie sehen die vielen leeren Seiten, hätte ja noch einiges dazukommen können. Und dann wurde gestrichen. Großflächig gestrichen. Ja, warum? Weil die Sachen dann nicht mitgehen sollten. Und oft steht dabei, wo sie hingeraten, weil Antonia einzelne Ringe an verschiedene Herrschaften verschenkte. Und man hat nochmal einen Durchgang gemacht. Und das, was übrig blieb, ging dann im Endeffekt mit nach Württemberg, wurde bewertet und ging dann quasi in die Aussteuersumme mit ein. Sie hat, was man früher immer glaubte, nicht mitgebracht, Musikinstrumente. Meinte früher, Musikinstrumente aus diesem Verzeichnis herauslesen zu können. Sie hat auch nicht mitgebracht, was man auch früher glaubte, Zoccoli genannte Schuhe. Das sind Schuhe mit solchen Plateausohlen, würde man heute sagen, die aber eigentlich eher für den schmutzigen städtischen Bereich gedacht waren, damit man nicht durch den Mut, durch den Dreck laufen musste. Also eher etwas, was durchaus auch die weniger feinen Gesellschaftsschichten hatten. Das hatte sie nicht, sondern das heißt nicht Zoccoli, sondern Zoiellus, so wenn man es genau liest in diesem Stück, und hat dann wieder was mit Schmuckstücken zu tun, aber nicht mit Schuhen.
Die Hochzeit von Antonia Visconti und Eberhard III. Fand 1380 in der alten Wasserburg in Urach statt. Wahrscheinlich waren die Eltern des Bräutigams dorthin ausgewichen, weil im Schloss in Stuttgart noch immer Eberhard der Kreiner saß.
Verehrte Mutter, wie schön wäre es gewesen, wenn ihr bei meinem Hochzeitsfest dabei gewesen wäret. Meine neue Familie hat keine Mühen gescheut, es prunkvoll und besonders zu gestalten. Aber es war doch so ganz anders als ein Fest an unserem Hof. Allein die Becher, die auf den Tischen standen. Stellt euch vor, in Württemberg gibt es noch kein entfärbtes Glas, wie jenes, das wir so lange schon aus Venedig kennen. Der Wein schmeckt gut, aber ein wenig fremd. Mein Gemahl, der junge Graf Eberhard, ist friedfertig und von stattlicher Statur. Ich versuche nun redlich, mich hier in Stuttgart einzurichten. Das Schloss hat mächtige Mauern, fast wie eine Burg. In viele Räume fällt kaum ein Sonnenstrahl. Und stellt euch vor, ich muss mir die Stube mit meinen italienischen Zofen teilen. Die Stadt ist sehr klein. Es gibt nicht mal ein Rathaus. Nur ein paar Straßen rund um das Schloss und unsere Kirche. Dann kommt schon die Mauer. Falconus sagte mir, in Stuttgart leben 4000 Menschen und in Mailand 60.000. Wenn ich aus dem Fenster blicke, schaue ich hoch zu den Hängen. Da wächst überall Wein. Ich denke viel an euch. Eure Antonia. Jetzt Gräfin de Virtumba von Württemberg. Postskriptum? Ich wage es nun doch, euch noch eine Frage zu stellen. Von Zeit zu Zeit verkehrt an eurem Hofe ja der Ritter de Pusterla. Ob er wohl den Ring trägt, den ich ihm gab?
Antonia schrieb solche Briefe auf Papier. Sie diktierte sie ihrem Schreiber, den sie aus Mailand mitgebracht hatte, obwohl sie wohl auch selber schreiben konnte, genauso wie sie am Hofe ihres Vaters lesen gelernt hatte. Papier, das war ein neuartiges Material, das es in Italien schon seit dem 13. Jahrhundert gab. Im 14. Jahrhundert wurde es dann massenhaft hergestellt. Es war erheblich billiger als das hergebrachte Pergament, das aus der Haut von Tieren gewonnen wurde. Papier war eine Sensation am württembergischen Hof, meint der Historiker Peter Rückert.
Stellen Sie sich das ganz naiv vor, einen neuen Beschreibstoff, den man wohl vorher in Württemberg auch schon gesehen und gekannt hat, aber nicht selbst herstellen konnte. Wir sehen hier Papier aus der berühmten Papiermühle in Fabriano, das ist in der Toskana, wo die älteste neuartige Papierherstellung ab dem 13. Jahrhundert begann. Das finden wir auch im Aussteuerverzeichnis der Antonia wieder und können uns vorstellen, wie der gute Eberhard der Alte von Württemberg diese Korrespondenz bekommt, sich diesen Brief anschaut und sagt, möchte ich auch gern haben, ne? Möchte ich mal gern, dass wir nicht immer auf dieses teure Pergament schreiben, das zwar viel wertiger ist und viel repräsentativer und unseren Schriftstücken viel mehr Gewicht verleiht, aber damit ist doch was zu sparen. Ich sage es mal profan, die Schwaben waren natürlich auch immer am Sparen interessiert und wussten durchaus, dass sie mit Papier als Schreibmaterial wesentlich günstiger fuhren wie mit dem aufwendigen Pergament. Und just in dieser Zeit, bald nachdem Antonia eingeheiratet hatte, werden die ersten Papiermühlen in der Umgebung Württembergs aktiv. Ravensburg wird dazu eine Reichsstadt zwar, also nicht im Herrschaftsgebiet des Grafen von Württemberg, aber immerhin, der deutsche Südwesten wird jetzt mit eigenen Papierproduktionsstätten überfüllt. Und wir sehen hier eine Art von Kulturtransfer, der gleichzeitig einhergeht mit diesen Visconti-Heiraten und hier ganz einschlägig und epochal wirken musste.
Wenn wir das bis heute erhaltene Verzeichnis der Güter und Kleinodien durchgehen, die Antonia Visconti 1380 nach Stuttgart mitgebracht hat, so sind auch wir von so viel Reichtum, Prunk, Geschmeide, Gewändern und Köstlichkeiten überrascht. In der arm gewordenen Stadt, an dem sparsamen altväterlichen Hof, muss das alles faszinierend oder befremdend gewirkt haben. Es fehlte darum nicht an warnenden Stimmen, und später brachte man den Verfall der ererbten Sparsamkeit und den Beginn eines unnötigen Luxus in Stuttgart mit Antonias Ankunft zusammen.
Ihre genügsam einfachen Untertanen fanden solch einen festlichen, prunkenden Lebensaufwand fast ein wenig sündhaft.
Von dem prächtigen Mailand in eine bescheidene Ritterburg nach Schwaben versetzt, konnte doch Antonia die Angewöhnungen ihrer Jugend nicht auf einmal gegen die rauen Sitten ihrer neuen Heimat aufgeben. Zumal der Brautschatz, den sie mitbrachte, sie wohl berechtigte, die Hausordnung etwas vornehmer einzurichten.
Die alte württembergische Sparsamkeit aber bekam einen Riss.
Dem Aussteuerverzeichnis von Antonia Visconti ist eine letzte Lage mit Blättern beigeheftet worden. Darauf stehen die Einkünfte, die ihr vom Hof in Stuttgart zugesichert wurden, um ihr einen angemessenen Lebensstandard zu garantieren. Dazu gehören Bietigheim, Marbach und das Zabergäu rund um Brackenheim.
Für den Fall ihrer Witwenschaft als sogenanntes Widumgut, aber, das steht wohl fest, bereits jetzt nach der Hochzeit als Einkünfte zu benutzen. Das wird genau aufgeschlüsselt. Wir sehen hier die ganzen Einkünfte, die ganzen Orte, und erkennen, wie viel sie im Jahr etwa bekommen konnte. Und wenn sie hochrechnen, dann sind das in etwa 5% dieser 70.000 Gulden, die Antonia mitgebracht hatte. 5% ist eine Art Zins, der sich hochrechnen ließ, ganz wirtschaftlich gedacht. So in etwa in dieser Höhe musste sie dann auch eine Widerlegung bekommen. Das war für die damalige Zeit absolut üblich und konnte dadurch auch entsprechend der Höhe ihrer Mitgift entsprechend gut leben. Diese Konsequenz kann man daraus schließen.
Im Zabergäu rund um Brackenheim gibt es keine Spuren von Antonias Wirken. In Marbach weist immerhin ein Münzfund darauf hin, dass die Stadt einmal ihr gehörte. 1986 wurde in einem Haus an der Marktstraße ein mittelalterlicher Schatz gehoben, zu dem auch 8 Goldstücke gehörten, die das Porträt von Barnabo Visconti zeigen. Keine Frage, dass diese Dukaten aus der Mitgift von Antonia stammen. Als Stadtherrin wird sie die Goldstücke nach Marbach gebracht haben, zu welchem Zweck auch immer. Und jemand anders hat sie später dort vergraben. Die Stadt Bietigheim hatte in der Zeit um 1400 die geringste Bedeutung von den Gebieten, die ihr überschrieben wurden. Und doch ist gerade ihr Wirken dort durch Quellen belegt. Das eine ist eine Urkunde, in der sie eine Mühle an einen gewissen Kunzlin Lutzlin verpachtet.
Wir, Frau Antonia von Mailand geboren und Gräfin zu Württemberg, bekennten uns mit diesem Brief, dass wir mit Rat unserer Amtlut...
Wir, Frau Antonia von Mailand, Gräfin zu Württemberg, erklären mit diesem Brief, dass wir nach Beratung mit unseren Amtsleuten unsere Mühle zu Bietigheim, die dort am Bach liegt, verpachtet haben an Kunzlin Lutzlin, auch aus Bietigheim, und alle seine Erben. Er soll uns dafür jährlich am Weißen Sonntag 22 Malter Roggen und 14 Malter anderes gutes Getreide geben, auch im Fall von Hagel, Wind, Feuer oder Krieg. Ferner soll er uns jährlich 30 Schilling Heller geben am St. Martinstag. Um das zu bestätigen, haben wir unser Siegel an diesen Brief gehängt.
Und allen Wegen davon geben 30 Schilling Heller auf St. Martinstag. Und das alles zu einer Bestätigung, so haben wir unser eigen Insiegel gehängt an diesen Brief.
Es fällt auf, dass Antonia diese Urkunde alleine aufgesetzt hat, ohne den Beistand ihres Mannes. Das lässt sie als eigenständig handelnde Frau erscheinen, was für die Zeit um 1400 erstaunlich ist. Wie souverän sie in ihrem Machtbereich als Herrscherin aufgetreten ist, zeigt auch die zweite Urkunde zu Bietigheim, die sich erhalten hat. Es handelt sich um eine Abschrift aus dem 16. Jahrhundert. Das Original wurde 1393 von König Wenzel ausgestellt. Für die edle Antonia von Mailand, Gräfin zu Württemberg, unsere besondere Liebe. Darin bestätigt der deutsche König das Marktrecht für die Stadt. Zwar hatte Bietigheim dieses Recht schon 3 Jahrzehnte zuvor verliehen bekommen, im Zusammenhang mit der Erhebung zur Stadt, aber nun wurde dieses Privileg offenbar bestritten. Und Antonia setzte sich für ihre Stadt ein.
Wir, Wenzlaff, von Gottes Gnaden römischer König, bekennen und tun kund offentlich mit diesem Briefe allen denen, die ihn sehen oder hören lesen, dass wir durch fleißiger Bittewillen der edlen Antonien von Mailand, Gräfin zu Württemberg, unserer besonderer Lieben, den Bürgern und Einwohnern ihrer Stadt Bietigheim einen Wochenmarkte gegeben haben. Also, dass sie denselben Markte an den Mittwochen haben und gebrauchen sollen. Und auch, da ein jedermann kaufen und verkaufen mag, in aller der Maße als Gewohnheit ist auf andern Wochenmärkten, in anderen Städten und Märkten darum gelegen. Und gebieten darum allen Fürsten, geistlichen und weltlichen, Grafen, Freien, Dienstleuten, Rittern, Knechten, Amtleuten, Richtern, Bürgermeistern und Bürgern mit diesem Briefe, dass sie den egenannten Bürger und Einwohner zu Bietigheim an dem egenannten Wochenmarkte und auch die Leute, die ab und zu demselben Markte ziehen, nicht hindern. Ob Antonia gerne in der Stadt lebte, die für 25 Jahre ihre Heimat wurde, in der sie ihren einzigen Sohn gebar, in der sie starb und in der man sie begrub? Sie brachte Bücher und Musikinstrumente aus Italien mit, liebte also wohl die Musik. Begann vielleicht mit Antonia Visconti recht eigentlich die Musikpflege in Stuttgart? Männer wie Eberhard der Erlauchte oder Eberhard der Greiner mochten vielleicht einige kräftige Trinklieder gekannt haben. Wir hören aber aus der Zeit vor Antonias Einzug nichts von Dichtung oder Musik am Hof und in der Stadt.
Erstmals unter der Regierung Eberhards des Milden hören wir von einem Garten, der mehr war als nur ein braver Nutzgarten mit ein paar Blumen am Rande. Begann mit Antonia von Mailand Stuttgarts Aufblühen als Gartenstadt?
Der Frau von Mailand-Garten, so heißt eine Gemarkung gleich neben dem Schloss gelegen, die in einem Lagerbuch der Stadt Stuttgart von 1393 mehrfach Erwähnung findet. Antonia Visconti ließ diesen Garten nach italienischem Vorbild an der Südseite des Schlosses in Richtung auf den heutigen Charlottenplatz hin errichten. Einen reinen Ziergarten mit Blumen, Sträuchern und einigen Bäumen, geometrisch angelegt und von regelmäßigen Wegen durchzogen. Solche Gärten gab es damals in Württemberg noch nicht. Im Lagerbuch wird auch eine Tanzwiese erwähnt, die 1393 zentral in Stuttgarts Mitte lag. Möglicherweise ging auch sie zurück auf eine Anregung von Antonia, die am Hof von Mailand ja mit einer ganz anderen Festkultur aufgewachsen war und sie eventuell nach Stuttgart brachte. Das sind freilich Spekulationen. Belegt ist allerdings durch das Lagerbuch, dass in der Zeit, in der sie Gräfin war, ständig neue Gärten rund um das Schloss entstanden. Möglicherweise auch mit Zierpflanzen, so wie der Frau von Mailand-Garten, mutmaßt Peter Rückert vom Hauptstaatsarchiv Stuttgart.
Ein überaus repräsentatives Dokument, das uns jetzt vor Augen liegt. Zunächst mal besticht dieses Pergament durch die ganze lange Reihe der Siegel. Insgesamt sind es 11 Stück, die alle an Pergamentstreifen anhängen. Die sind beschrieben, und zwar mit den Namen derjenigen, die diese Siegel ausgestellt haben. Vielleicht fällt uns zunächst noch auf, dass die teilweise eingenäht sind, nämlich in Stoffsäckchen, um sie besser zu schützen. Das sind keineswegs Maßnahmen unseres heutigen Restaurators, sondern schon von weit früheren, teilweise noch von zeitgenössischen Notaren, Schreibern, Schreibstuben, die diese Siegel schützen wollten. Es geht um eine sogenannte Seelgerätstiftung, also eine Stiftung für das Seelenheil der Stifter. Stiften erleben wir hier den Eberhard Graf zu Württemberg und seine Frau Antonia von Mailand, und sie stiften für den geistlichen Konvent, den Abt und Konvent des Klosters von Maulbronn. Von dort sich selbst ins Gebetsgedenken aufgenommen zu wissen, durch ein jährlich wiederkehrendes Gebet der Mönche, das war den Herrschaften beiden sehr wichtig.
Unser obgenannten Burg und Feste, das Nüwe Rosswerk.
Unsere oben genannte Burg und Festung und dazu alle Güter, Rechte und Gewohnheiten, die wir in den Dörfern Lienzingen, Schützingen, Zeisholzweiler und Illingen haben, Acker, Weingärten, Wiesen, Holz und Feld, Wasser, Weiden, Flüsse, haben wir dem geistlichen Abt und Konvent zu Maulbronn gegeben. Sie sollen sie für die Ewigkeit besitzen und damit verfahren, wie sie wollen, genauso wie mit ihren eigenen Gütern.
Ihren liebsten Willen als mit anderen ihren Eigengurten.
Die Zisterzienser, gerade die in Maulbronn, standen damals recht hoch im Kurs und ihre Frömmigkeitsfürsorge galt sehr viel. Bevor Antonia nach Württemberg kam, hatte der dortige Hof kaum Kontakte nach Maulbronn. Und deshalb ist zu vermuten, dass bei dieser Stiftung wiederum sie die treibende Kraft gewesen ist, die sich ihres Seelenheils vergewissern wollte. Auch in Mailand hatte ihre Familie gewisse Vorlieben für den Zisterzienserorden. Möglicherweise hatte Antonia diese mit nach Württemberg gebracht. Sehr hochgehalten wurde in der Geschichtsschreibung bislang auch die Beziehung zwischen Antonia und der Musik, vor allem weil sich frühere Historiker in ihrem Aussteuerverzeichnis verlesen hatten und man deshalb lange Zeit dachte, sie hätte Musikinstrumente aus Mailand mitgebracht. Peter Rückert vom Hauptstaatsarchiv Stuttgart musste diese Annahme nun allerdings ins Reich der Legenden verbannen.
Nichtsdestoweniger ist sehr auffällig, dass die zwei ersten Orgeln, die in Württemberg angeschafft und in Kirchen eingebaut werden, genau die zwei Kirchen betrifft, für die Antonia auch sonst tätig wird, und zwar genau in ihrer Zeit. Zunächst mal in der von ihr gestifteten Stadtkirche von Bietigheim. Wissen wir aus den sogenannten Bietigheimer Annalen, dass um das Jahr 1410, 11 herum, also wohl schon ein paar Jahre nach ihrem Tod, eine Orgel in den Chor dieser Kirche eingebaut wurde, die sicherlich noch mit auf die Stiftungsgüter, das Vermögen, den Impetus der Antonia zurückzuführen ist. Umso mehr untersteigt das Indiz, dass die andere Orgel, nämlich die erste in Württemberg eingeführte Orgel, eben tatsächlich in die Stiftskirche eingebaut wurde. Die Kirche, die Antonia sicherlich am häufigsten besuchte, die ihre Hauskirche war, wo sie ihre Stiftungen machte, wo sie einen Altar besonders mit einer Messe bedachte und statt wo sie wusste, dass sie auch mal begraben liegt. Es gibt keine konkreten Belege dafür, dass Antonia unmittelbar dahinter stand, aber nach allem Umfeld, nach allen Indizien, die wir kennen, ist ihre Mitwirkung, zumindest in Stuttgart und wohl auch in Bietigheim, vorauszusetzen. Vergleicht man diese Situation zumal mit dem, was wir von dem Hof der Visconti in Mailand wissen, von der Musikfreude, sowohl der weltlichen wie der geistlichen Musik, dann ist das Bild natürlich sehr verführerisch. Und wir wollen es auch gerne aufnehmen, zu sagen, dass wir Antonia hier in den frühen Orgeln Württembergs schon in gewisser Form repräsentiert finden wollen.
Im Jahre 1403, drei Jahre vor ihrem Tod, hat Antonia Visconti noch ein weiteres Mal für ihr Seelenheil gestiftet. Eine Messe, die in der Stiftskirche gelesen werden sollte, zu Ehren der Jungfrau Maria, der heiligen drei Könige und anderer Heiligen. Etwa 40 Jahre war sie damals alt und Mutter eines Sohnes. Die Quelle ist nur als Abschrift erhalten, in einer Chronik der fürstlich-württembergischen Hauptstadt Stuttgarten.
Wenn man den Text liest, kommt einem so ein bisschen das Gefühl eines nahenden Todes oder einer körperlichen Schwäche durchaus zum Ausdruck, weil mit dieser Stiftung offensichtlich schon ein bisschen auf den Tod vorbereitet wurde. Antonia finanzierte für jeden Kaplan, also für jeden geistlichen Priester, der dort liest, 20 Pfund Heller. Das ist eine ganze Menge Geld. Woher kommen die? Zinsen, die entweder aus Bietigheim oder aus Stuttgarter Grundstücken in der Stadt von Häusern, Übergängen, Straßen, Gärten, Weingärten gefallen, die auch der Antonia gehören mussten, sodass wir hier einmal mehr die Bestätigung für ihre wirtschaftliche und politische Emsigkeit, für ihren Besitz, für ihre eigene Fähigkeit zu stiften erlangen und dieses, wie gesagt, im Kontext einer frommen Tat, die sie relativ kurz vor ihrem Tod gemacht hat, scheint doch schon darauf hinzuweisen, dass sie in der Stiftskirche, wo sie späterhin auch begraben wurde, offensichtlich nochmal aktiv werden wollte.
Antonia Visconti stirbt am 26. März 1405. Auch wenn sie zu ihren Lebzeiten gern prächtige Gewänder trug und dem württembergischen Hof zu ungekanntem Glanz verhalf, in der Stiftskirche erinnerte über Jahrhunderte hinweg nur ein schlichter Grabstein an sie, mit der Aufschrift Antonia Gräfin von Württemberg, geborene von Mailand. Er zeigte kein Bild von ihr, sondern nur in flacher Erhebung ein schlichtes Kreuz. Wer diesen Grabstein heute sucht, der wird ihn nicht mehr finden. Es gibt nur noch eine Zeichnung im Hauptstaatsarchiv Stuttgart.
Und ist Frau Antonia anno 1405, den 26. Marzii, zu Stuttgarten gestorben und begraben worden, nachdem sie mit ihrem überschwänglichen Heiratgut ihren Gemachel, Graf Eberharten, wohl erfreuet und reich gemacht hätte.
Antonia Visconti, ein Schatz im Hause Württemberg. Sie hörten eine Sendung von Susanne Kaufmann. Es sprachen Rudolf Guckelsberger, Heiner Heusinger, Andrea Hörnke-Tries, Ursula Illert, Simone Kapst, Annabel Leib und Esther Saub. Realisation Eberhard Klasse, Christiana Schneckenburger und Claudia Peike.